SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Demokratie im Corona-Modus.
Wir wollen nur, dass diejenigen Kommissionen ihre Arbeit jetzt weiterführen, welche unbedingt dringend im Zusammenhang mit dem Coronavirus tätig sein müssen.
Sagte Ständerat Hans Stöckli noch vor ein paar Tagen. Die Übergangenen wehrten sich und können sich jetzt Hoffnung machen, zeigt unser Bericht gleich. Industrieländer kämen finanziell in der Corona-Krise vielleicht zurecht, sagt UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Aber den ärmeren Ländern müsse man jetzt gemeinsam helfen.
Developed countries can do it by themselves, and some are indeed doing so. But we must massively increase the resources available to the developing world.
Der dringende Appell der UNO und des Roten Kreuzes. Im Tagesgespräch richten wir das Augenmerk auf die gesundheitlich aktuell besonders Gefährdeten, die Menschen über 65. Zu Gast ist Direktor von Pro Senectute Schweiz, Alain Huber. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Es ist ein Ausnahmezustand auch in der Politik. Der Bundesrat regiert, der Parlamentsbetrieb ist nur noch auf Sparflamme. National- und Ständerat kommen erst Anfang Mai zu einer außerordentlichen Session zusammen. Und das Büro von National- und Ständerat hat alle Kommissionssitzungen gestrichen, bis auf 4. Geht gar nicht, heißt es aus einzelnen Kommissionen, die zum Aussetzen gezwungen werden. Gaudenz Wacker.
Als erste aufgemuckt haben die sicherheitspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat. Da habe der Bundesrat die größte Mobilmachung der Armee seit dem Zweiten Weltkrieg beschlossen und das Parlament soll erst in der Sommersession im Juni darüber befinden. Nicht mit uns, sagt die Präsidentin der sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats, CVP-Politikerin Ida Glanzmann.
Wir haben opponiert. Der Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates und ich haben zusammen einen Antrag eingereicht, dass man die Botschaft des Assistenzdienstes ebenfalls in der außerordentlichen Session behandeln wird. Das heißt, dass wir auch eine sicherheitspolitische Sitzung schon vor dieser Session haben werden.
Eine Sitzung noch diesen Monat also. Es gehe auch um ein Zeichen an die Armeeangehörigen, die jetzt im Einsatz stünden.
Ich möchte gerade diesen Leuten auch zeigen, dass wir ihre Arbeit wertschätzen und dass wir auch über das jetzt diskutieren.
Jetzt diskutieren möchte auch FDP-Ständerat Andrea Caroni. Er präsidiert die staatspolitische Kommission seines Rats. Diese behandelt Asyl- und Migrationsfragen oder auch das Verhältnis zwischen Bund und Kantonen. Klar sei es schwierig, so Caroni, Sitzungsorte zu finden, wo Abstand halten möglich sei. Aber er ärgert sich darüber, dass die Kommissionen nicht unkompliziert auf Videokonferenzen umstellen könnten.
Ich bin negativ überrascht, dass unsere Kommissionen heute nicht in der Lage sind, notfalls auch virtuell zu tagen. Ich hoffe, wir kommen so bald wie möglich auch digital auf die Höhe der Zeit. Und ich werde anregen, dass auch wir einen Slot virtuell oder physisch erhalten, um zu tagen.
Doch nicht alle Kommissionen drängen auf rasche Sitzungen. Zurückhaltung übt etwa die Außenpolitische Kommission des Ständerats, die APK. Auch sie wolle weiterhin vom Außenminister direkt informiert werden, sagt APK-Präsident Damian Müller von der FDP. Aber für seine Kommissionsmitglieder gehe das auch schriftlich.
Sie können Ihre Fragen stellen, die werden dem Departement des Äußeren dann gestellt und wir erhalten dann wieder gesammelt auch die Antworten. Und so können wir garantieren, dass eigentlich keine Kluft zwischen Parlament und Bundesrat zu stehen kommt.
Nur 4 Kommissionen dürfen, Stand jetzt, vor der außerordentlichen Session Anfang Mai tagen, jene, die über das Corona-Milliarden-Paket beraten. Doch am Montag tagt das Büro von National- und Ständerat erneut und entscheidet dann über die Anträge der sitzungswilligen Ratsmitglieder. Ihr Aufmucken könnte sich auszahlen. Einen Brief des Büros an die Parlamentarier von gestern kann man mit etwas Wohlwollen durchaus so interpretieren, dass weitere Kommissionen bald wieder tagen dürfen.
Gaudenz Wacker. Vom Bundeshaus zu ins Nachrichtenstudio zu Matthias Strasser.
Nach dem Unfall mit einem Güterzug der BLS in Süddeutschland ist die Strecke zwischen Freiburg im Breisgau und Basel weiterhin unterbrochen. Im Personenverkehr werden laut der Deutschen Bahn Ersatzbusse eingesetzt. Ein Güterzug der rollenden Landstraße war am Abend bei Mülheim in ein Betonelement gefahren, das von einer Brücke gestürzt war. Der Lokführer verstarb, mehrere Personen wurden verletzt. Wie lange die Rheintalstrecke gesperrt bleibe, sei nicht klar, sagt SBB-Sprecher Oli Dischö.
Es ist aber sicher so, dass man Lehren gezogen hat aus Rastatt, aus dieser langen Sperrung, wo die Strecke lange Zeit unterbrochen war. Bereits in der Nacht, wenige Stunden nach dem Unfall, wurde der internationale Störungsfall ausgerufen, sprich, es laufen internationale Absprachen mit allen Ländern in diesem wichtigen Güterbahnkorridor. Es geht nun darum, möglichst rasch alle möglichen Umleitungen zu organisieren, damit der Güterverkehr aufrechterhalten werden kann.
Auf derselben Bahnstrecke hatten 2017 Bauarbeiten zu einer ungeplanten Sperrung geführt. Die Strecke war in der Folge rund 6 Wochen nicht befahrbar. An Ostern wird der öffentliche Verkehr in der Schweiz sein Angebot nicht ausbauen. Bei der SBB heißt es, wegen der Corona-Pandemie verzichte man auf Extrazüge. Die Bevölkerung solle auf unnötige Fahrten verzichten und sich an die Weisungen des Bundesamtes für Gesundheit halten. Ähnlich tönt es bei der Postauto AG. Man solle über Ostern auf Ausflüge verzichten. Die Post will die derzeitige Paketflut eindämmen. Deshalb hat sie nun Kontingente angekündigt für die 100 größten Paketauftraggeber. Ohne solche Kontingente sei die Paketzustellung nicht mehr zu bewältigen, so die Post. Der Verband des Schweizerischen Versandhandels verlangt Massnahmen, damit die Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin zuverlässig versorgt werden könnten. Google hat Standortdaten von Milliarden Handynutzern weltweit bekannt gegeben, auch von Schweizer Nutzerinnen und Nutzern. Die anonymisierten Daten sollen den Behörden Hinweise dazu geben, wie gut die Verhaltensregeln im Zusammenhang mit dem Coronavirus eingehalten werden. Verglichen wurden die letzten Wochen mit einer Vergleichsperiode Anfang Jahr. Die Daten für die Schweiz zeigen etwa, an Bushaltestellen und Bahnhöfen hat Google fast 70% weniger Smartphones verzeichnet. Zugenommen haben dafür die Präsenz der Handynutzer in Wohngebieten um 15%. Die Tour de Suisse findet dieses Jahr nicht statt. Das einwöchige Radrennen hätte am 6. Juni beginnen sollen. Laut den Organisatoren soll die Tour de Suisse im nächsten Jahr auf der Strecke stattfinden, die dieses Jahr vorgesehen war. Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Tour de Suisse nicht gefahren wird. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolken. In den inneren Alpen, im Westen und im Süden geht es meist sonnig weiter. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad. Morgen gibt es von früh bis spät viel Sonnenschein. Im Norden bei 16 Grad, im Süden bei 18 Grad.
Das Rendezvous geht den Dingen auf den Grund. Heute auf der Intensivstation. Wir erklären, was Beatmungsmaschinen genau machen und hören auch Erstaunliches.
Das, was erstaunlich ist, die Patienten haben gar nicht so massive Atemnot, wie man das vielleicht fürchtet,
sagt der Arzt. Positives gibt es auch von den lokalen Bauern. Ihr Geschäft mit dem Frischverkauf floriert.
Ich glaube schon, dass wir in Zukunft mehr werden, regionale Sachen unterstützen, wo einfach gerade der Bauer in der Nähe ist.
Ich koche eh saisonal, regional. Von daher ist es genau perfekt für mich hier.
Und Abschied nehmen ohne Gemeinschaft, ohne tröstende Umarmungen. Pfarrerinnen und Pfarrer finden selbst in der jetzigen Situation Tröstendes. Die Pandemie lässt sich nur weltweit besiegen und das heißt auch, sie muss auch in bitterarmen Ländern eingedämmt werden und in Kriegs- und Krisengebieten auch. In dem Punkt sind sich alle einig, aber das braucht Geld und da endet die Einigkeit. Dabei häufen sich die Hilfeaufrufe und klingen immer dramatischer. 2 Milliarden Dollar braucht die UNO zusätzlich in der Corona-Krise und zwar dringend. 450 Millionen die Rotkreuz-Föderation, 250 Millionen das IKRK. Fredrik Steiger.
Er hat die Botschaft bestimmt schon ein Dutzend Mal wiederholt. Es genüge nicht, wenn die reichen Länder das Coronavirus eindämmen könnten. Es müsse auch den Armen gelingen, sagt UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. denn sonst kehre die Krankheit zwangsläufig wieder in den Norden zurück.
We must massively increase the resources available to the developing world.
Reiche Länder müssten ihre Geldbörsen öffnen für die Corona-Bekämpfung in der dritten Welt und um zu verhindern, dass dort die Wirtschaft völlig kollabiere. Zumal sich sonst auch die Migrationsströme Richtung Norden vervielfachten. Am Ende wird es um zwei- oder gar dreistellige Milliardensummen gehen. Noch habe die Explosion der Corona-Fallzahlen in armen Ländern nicht stattgefunden, sagt IKRK-Präsident Peter Maurer gegenüber TV5.
On n'a pas vu l'explosion qu'on a vu dans d'autres pays.
Doch es dürfte sich bloß um eine Frage der Zeit, sehr kurzer Zeit, handeln. Und allen ist klar, die Gesundheitssysteme in diesen Ländern werden im Nu überfordert sein. Doch all die Appelle der vergangenen Wochen wurden bisher unzureichend erhört. Von den 2 Milliarden Dollar, welche die UNO-Nothilfeorganisation OCHA sofort bräuchte, kamen bisher gerade mal 374 Millionen zusammen, sagt Jens Lerke von der OCHA.
We have available 374 million of that.
Dabei handelt es sich nur zu gut zwei Dritteln um frisches Geld, um neue Zusagen. Auch in der Corona-Krise zieht sich manche Regierung aus der Affäre, indem sie einfach alte und bisher nicht gehaltene Versprechen wiederholt. Immerhin, Japan sagt mehr als 100 Millionen zu und zahlreiche Länder, darunter die Schweiz, zahlen in einen gemeinsamen Fonds ein. Auch private Geldgeber kommen zu Hilfe, etwa die Bill und Melissa Gates Stiftung mit 9,5 Millionen. Lerke spricht zweckoptimistisch von einem guten Start, macht aber im selben Atemzug klar, es brauche noch weitaus mehr Geld.
That is of course a good start. We hope more donors will.
Zumal der 2 Milliarden Aufruf eng fokussiert ist auf einzelne Krisengebiete, wo schon vor Corona große Not herrschte, etwa Jemen oder die syrische Region Idlib. Es scheint sich zu wiederholen, was schon bei einem 700 Millionen Aufruf der Weltgesundheitsorganisation WHO Anfang Jahr passierte. Weniger als ein Viertel der benötigten Mittel kamen zusammen. IKRK-Präsident Maurer, dessen Organisation selber und ebenso die Rotkreuz-Föderation umfangreiche Zusatzspenden benötigen, drückt die Besorgnis der humanitären Akteure aus. Reiche Länder müssten wegen Corona derzeit riesige Summen in ihre eigene Wirtschaft pumpen. Dem drohe die Solidarität mit dem Rest der Welt zum Opfer zu fallen. Offenkundig ist, die Botschaft, dass vor dem Virus alle gleich sind und sich nicht bloß ein Teil der Welt vor ihm retten kann, scheint noch nicht angekommen.
Fredrik Steiger. Von der Weltpolitik zur Medizin. Wer schwer am Coronavirus erkrankt, muss sich im Spital behandeln lassen und landet oft auch auf der Intensivstation. Je nachdem muss man auch künstlich beatmet werden. Im Moment sind das schweizweit fast 400 Corona-Patientinnen und Patienten. Welche Rolle Beatmungsgeräte bei der Infektionskrankheit spielen, hat sich Thomas Häusler vom Leiter der Intensivstation des Universitätsspitals Basel erklären lassen.
Momentan werden etwas über 10 Patienten auf der Intensivstation des Basler Unispitals beatmet, sagt der Leiter Hans Parker.
Die meisten sind so zwischen 50 und 70. Aber es gibt auch Patienten, die zwischen 30 und 40 Jahre alt sind.
Eine mit Corona infizierte Lunge ist schwer entzündet und dies schädigt die Alveolen, die Lungenbläschen, in denen der Sauerstoff von der Atemluft ins Blut gelangt.
Das kann zu Flüssigkeitsausscheidung in diese Alveolen kommen. Die Membranen können reißen, es kann zu kleinen Blutungen kommen. Und all das macht, dass Sie, wenn Sie sich vorstellen, die Lunge, wenn man sie ausbreitet, hat eine Oberfläche eines Fußballfeldes. Und wenn Sie jetzt das so reduzieren, dass Sie nur noch ein Drittel des Fußballfeldes zur Verfügung haben, dann bekommen Sie Atemnot, oder?
Wird diese zu groß, muss ein Patient, eine Patientin ans Beatmungsgerät angeschlossen werden. Dazu bekommt sie zuerst einige Minuten reinen Sauerstoff über eine Maske, wird dann in Schlaf versetzt und erhält ein Mittel, das die Muskeln erschlaffen lässt. Nun führt der Arzt einen Schlauch durch den Mund und die Stimmbänder in die Luftröhre, erzählt Hans Parker.
Es gibt eine kritische Phase, nämlich die Phase, wo man diese Stimmbänder sehen muss. Und da hat man nur, also höchstens eine Minute Zeit bei diesen schwer erkrankten Patienten, weil der Sauerstoffgehalt im Blut sehr schnell abnimmt. Es gibt eine gewisse Stresssituation.
Der Stress hat auch noch einen anderen Grund. Bei der Prozedur gelangen Tröpfchen in die Luft und darum ist die Ansteckungsgefahr hoch. Das Personal ist zwar geschützt, mit Maske, Schutzbrille und Kleidung.
Es kann gefährlich sein, da ist eine Furcht auch da für einen Anteil unserer Mitarbeitenden. Und das ist auch verständlich. Wir versuchen da nichts zu beschönigen.
Aber bisher sei auf der Intensivstation des Basler Unispitals niemand angesteckt worden, sagt Hans Parger. Die schockierenden Zahlen aus italienischen Spitälern seien wohl den schlimmen Zuständen dort geschuldet. In den letzten 20 Jahren haben die Intensivärzte einiges dazugelernt. Zum Beispiel haben sie den Beatmungsdruck und die verabreichte Luftmenge deutlich reduziert.
Die Idee dahinter war, dass es ja nicht gut sein kann, wenn man diese Alveolen, diese kleinste Gasaustauscheinheit in der Lunge, bei jedem Atemzug, den die Maschine gibt, mit einem großen Volumen so überdehnt, dass sie immer wieder einreißt, verletzt wird.
Enorm wirksam ist auch ein simpler Trick, die Patienten immer wieder für einige Stunden auf den Bauch zu drehen. Dies bringt die Entzündungsflüssigkeit in der Lunge in Bewegung und befreit so die Lungenbläschen. Gleichzeitig werden jene Zonen in der Lunge verschoben, die am besten durchblutet und von der Maschine am besten beatmet werden. Gerade bei Corona-Kranken wirke die Bauchlage sehr gut, sagt Hans Parger. Solche Informationen, die sie über die neue Krankheit lernen, tauschen Ärztinnen und Ärzte vorzu aus, auch in der Schweiz.
Per WhatsApp sind die großen Intensivstationen miteinander verbunden. Wir wissen alle ganz genau, was auf jeder Station läuft.
Und doch, trotz aller Bemühungen für über 80-jährige Menschen, die bereits vorher krank waren, ist das Sterberisiko nicht unerheblich, sagt Hans Parger.
Bei den Patienten zwischen 50 und 70 ohne massivste Vorerkrankungen sollten immer noch der Großteil wieder nach Hause gehen.
Genaue Zahlen für die Schweiz gibt es noch keine und weltweit sind sie je nach Region sehr unterschiedlich. Wenn sich bei einem beatmeten und narkotisierten Patienten die Lungenfunktion erholt, reduzieren die Ärzte langsam die Aktivität der Maschine. Der Patient atmet immer mehr selbst und trainiert dabei seine geschwächte Atemmuskulatur.
Wenn das alles im grünen Bereich ist und der Patient bereit ist, dann lassen wir ihn aufwachen und dann entfernen wir den Schlauch.
Ein Patient ist gerettet, aber täglich kommen neue Fälle dazu und manche sind so schwer und langwierig, dass Hans Parger damit rechnet, dass sein Team und er noch bis Ende Jahr mit Corona-Patienten beschäftigt sein werden.
Thomas Häusler, welche Wege Ärztinnen und Ärzte auf der Intensivstation sonst noch ausprobieren und warum sich gewisse Verbesserungen nicht immer gleich durchsetzen, das erzählt das Wissenschaftsmagazin morgen Samstag um 12.30 Uhr und am Sonntag um 18.30 Uhr auf SRF 2 Kultur. Heute sind in der Schweiz über 19.300 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und über 480 Menschen sind daran gestorben. Mit solchen Zahlen beginnen in den letzten Wochen viele Nachrichten. Inzwischen hinterfragen viele diese Todeszahlen. Aufgrund vieler Hörermails versuchen wir jetzt hier zu klären mit Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Sind jetzt diese über 480 Personen am Coronavirus gestorben oder an einer bestehenden Krankheit, zum Beispiel Nierenversagen durch Diabetes und dazu waren sie an Corona erkrankt, aber das hatte nicht zum Tod geführt? Gibt es dazu eine verlässliche Antwort?
Nein, die gibt es nicht, weil es ist auch da, wie bei den Grippetoten, eine gewisse Unsicherheit. Es ist wirklich dem Gesundheitspersonal, dem Arzt, der Ärztin am Schluss aufgetragen, auch zu entscheiden, woran ist jemand wirklich gestorben. Also das heißt, es kann sein, dass es da falsch klassifizierte Corona-Tote gibt, die eigentlich tatsächlich an etwas anderem gestorben sind. Aber mit diesen Unsicherheiten werden wir leben müssen. Bei der Grippe, das ist auch immer nur eine Schätzung, wie viele Menschen sterben jährlich an der Grippe. Und je besser man schätzen kann, desto genauere Zahlen hat man. Aber mit dem werden wir leben müssen, mit diesen Unsicherheiten.
Wenn wir schauen, im Jahr 2017 gab es rund 1000 Grippetote, so steht es in der Statistik. Wurden diese Grippetoten gleichgezählt wie jetzt die Corona-Toten?
Bei der Grippe ist es so, dass nur ganz eindeutige Fälle von den Ärzten wirklich als Grippetote klassifiziert werden. Im Jahr 2017 etwa waren das 284. Jetzt spricht man aber im Jahr 2017 von 1000 Grippetoten und auf diese Zahl kommt man eben nur mit Schätzungen. Das macht man so, dass man schaut, wie viele Menschen sterben im langjährigen Durchschnitt in den Wintermonaten und sieht dann und hat dann gesehen, im Jahr 2017 waren es deutlich mehr. Und Diese sogenannte Überschusssterblichkeit, sagt man in der Fachsprache, bei diese Personen ordnet man dann den Grippetoten zu.
Das heißt, bei der saisonalen Grippe wird ein Teil gezählt und dann wird hochgerechnet bei den Menschen, die an Corona gestorben sind oder bei den Menschen, die gestorben sind und bei denen man Corona festgestellt hat, die werden 1:1 gezählt. Aber beides ist mit Vorsicht zu genießen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, das ist richtig, wobei ich bei Corona ganz klar davon ausgehe, dass diese Zahlen, ich sage jetzt mal, härter sind, dass die wirklich verlässlicher sind. Auch da wird es einerseits falsch gezählte Corona-Tote geben, das ist klar, das lässt sich nicht vermeiden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wahrscheinlich viele gar nicht auftauchen als Corona-Tote. Da hat man zum Beispiel Meldungen jetzt aus Italien, dass es Vermutungen gibt, dass etwa die Hälfte der Todesfälle gar nicht richtig gezählt wird, weil die Leute gar nie getestet werden und irgendwo weit weg zu Hause oder in einem Heim sterben, ohne je getestet zu werden. Also es gibt beide Seiten. Das heißt, wir werden mit diesen Unsicherheiten der Zahlen weiterhin leben müssen und umgehen.
Ob eine Krankheit sehr gefährlich ist, kann man daraus schließen, wie groß oder wie klein der Anteil derer ist, die daran a. sich anstecken und b. die dann daran sterben. Da man im Fall von Corona ja nicht genau weiß, wie viele Leute angesteckt sind, ist wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, wie gefährlich Corona ist, auch in einem Vergleich zu einer normalen Grippe. Oder können Sie da eine Aussage machen?
Ja, auch da sind wir immer noch quasi im Kampf mit den Zahlen. Das ist so. Also es gibt diese aktuellste Studie, die im Moment sagt, es gibt rund 7-mal mehr Tote als in einem schlimmen Grippenjahr jetzt von Corona. Aber auch diese Zahlen, die werden sich noch ändern, weil es gibt immer noch sehr, sehr viele Unsicherheiten.
Sagt Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Der Salat ist noch taufrisch, an den Karotten klebt noch etwas Erde und gewachsen ist alles um die Ecke. Mehr und mehr Menschen kaufen in diesen Tagen direkt ab Hof ein. Während der Corona-Pandemie ist frisches Gemüse, Fleisch oder Milch direkt vom Bauern noch viel beliebter. Das hat auch mit Vertrauen zu tun. In Krisenzeiten besonders wichtig. Jan Baumann.
Die knarrende Holztüre öffnet sich weit häufiger als sonst im Hofladen. Wegen der Corona-Krise hat Fritz Sali alle Hände voll zu tun. Seit über 20 Jahren führt er den Biohof Schüpfenried in Uetlingen bei Bern. Doch noch nie war der Andrang in seinem Hofladen so groß. Rund 100 Kunden täglich kommen unter der Woche, 40% mehr als gewöhnlich, schätzt Sali.
Am Wochenende haben wir über 150 bis 200 Kunden, kann das sein. Also, und dann, wir haben jetzt auch nicht so gross ist der Laden, weil wir 3 Leute rein. Und ein paar können wir einkaufen und immer ein bremsen. Also die Leute haben Geduld, das staunen, die harten zum Teil eine halbe Stunde draußen.
Er sorge laufend für Nachschub mit frischer Ware und habe zum Glück auch ein grosses Lager, sagt Sali. Derweil kassiert seine Mitarbeiterin hinter der Glasscheibe ein. Manchmal müsse er die Leute bremsen und beruhigen.
Es ist sehr wichtig, wir möchten einfach den Kunden an, dass es sehr Angst da ist, eine Unsicherheit da ist. Und auch ein bisschen sagen, wir sind nächste Woche auch noch da und es hat nächste Woche oder morgen wieder von dem wieder frisch da. Einfach so ein bisschen in dem Stil. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir das nicht überspannen. Und ja, schon viele Kunden müssen sagen, einfach wenig, einfach kommen wir leben, kommen wir wieder.
Ein Mann mittleren Alters hat den Hofladen frisch entdeckt, auf dem Rückweg von einer Wanderung. Er schaut sich um und sieht sofort, was ihn besonders lockt.
Ich denke, Wurstfahren wäre für mich jetzt interessant.
Diese Kundin dagegen kommt regelmäßig für frisches Gemüse und Früchte.
Was ich brauche für mich, ich koche eh saisonal, regional und von daher ist es genau perfekt für mich hier.
Wichtig für viele, die an diesem Spätnachmittag im Hofladen stehen, ist, dass sie so den Gang zum Großverteiler vermeiden können. Hier auf dem Land sei es sicherer, meint eine Ladenbesucherin.
Ich habe Mühe, in ein Migros, das bei uns sehr nah ist, zu gehen, weil es einfach sehr viele Leute hat, gleich gäng noch.
Zu viele Menschen, die zu wenig Abstand halten. Das Risiko, das Virus einzufangen, das ist es, was die Leute derzeit meiden. Der Besuch des Hofladens ist für sie die willkommene Alternative. Sehr verständlich findet das Bernadette Öhn vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau Fibel im Gespräch via Videokonferenz. Sie leitet die Gruppe Konsum und Lebensmittel im Departement Sozialökonomie des FIBEL.
Lebensmittelläden, große, sind im Moment eher unangenehm. Also suchen wir uns Plätze, die vielleicht weniger häufig frequentiert werden, übersichtlich sind und auch so noch einen persönlichen Austausch ermöglichen. Ich denke, es ist da auch eine Verbindung von verschiedenen Sachen.
Im Hofladen ist es übersichtlich, vertraut, persönlich. Und die Ware kommt aus der Region.
Regionalität ist den Menschen beim Lebensmitteleinkauf wichtig. Und das zeigt sich jetzt sicher auch, dass jetzt mit dieser größeren Verunsicherung das dann dazu führt, dass man auch in der Nähe schaut, was gibt es denn da für Einkaufsmöglichkeiten.
Ängste nehmen, Vertrauen schaffen, das will auch Fritz Sali mit seinem Hofladen in Schüpfenried.
Die Leute suchen auch ein bisschen Halt, habe ich manchmal das Gefühl. Sie kommen daher, weil sie einfach, wo einfach nichts geändert hat. Und das war ja vorher noch, und es sollte auch nachher so sein, einfach, dass man einfach da ist.
Der Wanderer, der Würste vom Biohof entdeckt hat, verabschiedet sich. Er werde wiederkommen, sagt er beim Gehen.
Und mit Jan Baumanns Reportage wird es hier gleich 1:04. Vieles ist anders jetzt. Wir sind gezwungen, Abstand zu halten, zumindest äußerlich. Das ist oft schwer. Besonders schwer ist es, wenn es ums endgültige Abschiednehmen geht. Beerdigungen sind nur noch im engsten Familienkreis erlaubt. Die Trauer mit und in der Gemeinschaft ist massiv eingeschränkt. Peter Maurer hat mit einer Pfarrerin und einem Pfarrer darüber gesprochen, was das für Trauernde bedeutet.
Da sitzt man in diesem Frühling durchfluteten Garten. Es blüht, sprießt und lebt. Und man denkt laut über Sätze nach wie diesen.
Aufgrund der aktuellen Lage kann leider kein Trauergottesdienst stattfinden.
Oder diesen.
Aufgrund der Corona-Pandemie darf die Trauerfeier nur im engsten Familienkreis durchgeführt werden.
Sätze aus Todesanzeigen der letzten Tage. Abschied nehmen in Zeiten der Seuche gemäß einer bundesrätlichen Verordnung.
Das ist unglaublich. Es hat ja kein Mensch je gedacht, dass man den Gottesdienst am Sonntag abschafft, weil man an dem ja noch festgehalten hat. Und plötzlich ist echt alles über den Haufen geworfen. Alles ist anders.
Sagt Christine Schmid, seit 11 Jahren Pfarrerin in der Berner Vorortsgemeinde Bolligen. Eine Abdankung im kleinen Kreis, nicht selbst gewählt, sondern verordnet. Ohne Freunde, ohne Bekannte. Plötzlich fehlt da etwas, das vor dem Virus noch da war. Die Präsenz der Gemeinschaft, die Anteilnahme von vielen.
In der intensivsten Zeit sind die da, die sind extra gekommen von Zürich und weiss nicht wo. Und das tut ungeheuer gut. Und da glaube ich schon, da entsteht eine Lücke. Und ich glaube nicht, dass man das allzu schnell einfach später nachholen kann. Leute, die mit im Leben stehen und einen sehr grossen Kreis im Leben noch haben, dort, die einen grossen Kreis Abschied nehmen, dort fehlt definitiv etwas. Ich glaube, verpasste Trauer nachholen ist nicht so einfach, wie wir denken.
Bernhard Jungen war 30 Jahre lang Pfarrer in der Nachbargemeinde Ittigen. Dann startete er sein Projekt Unfassbar. Gleichsam ein mobiles Pfarramt, eine Biertheke auf 3 Rädern. Mit Pfaffbier die Kirche dorthin bringen, wo die Menschen sind. Jungen und Schmid kennen einander schon lange, kennen die Trauer aus eigener Erfahrung. Beide haben Familie, beide haben ein Kind verloren. Schmid sagt, bei einer Abdankung komme es letztlich nicht auf die Zahl der Anwesenden an.
Also egal wie viele Leute das Abschied nehmen, ich glaube, das hat einfach eine unglaubliche Kraft, wenn man so zusammensteht und Abschied nimmt von einem lieben Menschen. Und dann sind die wenigen Leute, die halt anwesend sind, umso mehr gefordert oder umso präsenter und die Kraft von den Einzelnen umso stärker. Ich glaube auch, dass man einfach die Leute nicht vergessen darf, die da sind, auch wenn sie nicht da sind. Also im Geist anwesend sind und so mittragen. Und vielleicht eben daheim das Kerzchen angezündet haben.
Die 38-jährige Pfarrerin hatte letzte Woche gleich 2 Trauerfeiern nach den neuen Regeln.
Ich glaube, bei beiden Fällen hat man es akzeptiert. Und hat das gemacht, was möglich ist. Und das Beste daraus gemacht. Jede Beerdigung ist anders. Immer ist es persönlich. Auch wenn man jetzt die Einschränkungen hat.
Ich glaube, man muss jede Situation nehmen, wie sie ist, und nicht zu fest in Zukunft denken. Jetzt noch eine zweite Feier oder eine grosse Feier im irgendeinem in Aussicht stellen, könnte schwierig sein, weil niemand weiss, wo wir dann stehen und was irgendjemand dann für Bedürfnisse hat.
Und trotzdem, sagt Schmid,
wenn jetzt gerade ein ganz schwieriger Todesfall wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass das unter Umständen sogar noch hilfreich ist, wenn man jetzt auf einmal im kleinen Kreis eine Abschiedsfeier macht und dann nachher noch im grösseren Kreis einfach alle einladen, die wegkommen und ein Dankesfest feiert, wenn man sich schon ein bisschen beheimt hat.
Trauern in Zeiten des Virus. Die Handreichen zum Kondolieren geht nicht mehr. Die Umarmung zum Trösten auch nicht. Der 63-jährige Pfarrer sagt:
Das kann wirklich wehtun. Was ich aber merke, schon jetzt in meinem Umfeld, ist, dass feine Gesten umso intensiver wahrgenommen werden. Dass eine Verbeugung oder ein Blick oder ein Winken oder irgendwie ein Daumen drücken, dass das wie einem anderen signalisieren kann, hey, ich bin dir verbunden, ich bin dir nach. Und das wird umso intensiver wahrgenommen.
Andere Formen der Anteilnahme, andere Formen der Nähe, andere Formen der Trauer.
Seelsorge kann sich die Situation, die sie antrifft, nie herauslesen. Das ist immer reagieren auf eine Situation. Und nicht einfach im luftleeren Raum ein Programm abspulen. Und das ist jetzt halt reagieren auf diese Situation.
Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie einen vorgefertigten Ablauf von einer Abdankung haben und das nehmen wir nachher vor und jetzt können wir das nicht mehr vornehmen, weil die Situation so anders ist. Das wird immer neu gestaltet.
Auch in Zeiten von Corona.
Der Bericht von Peter Maurer. Eins nach eins im Rendezvous Zeit, um über die Menschen zu sprechen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sein sollen, die über 65-Jährigen. Wir sprechen im Tagesgespräch gleich mit dem Direktor von Pro Senectute Schweiz, Alain Huber, und sprechen über die Folgen dieser Isolation für Menschen, die möglicherweise schon allein leben und jetzt erst noch auf Kontakt zu Familie und Freunden verzichten müssen. Das Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Matthias Strasser.
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in der Schweiz ist auf 19.300 gestiegen, wie das Bundesamt für Gesundheit BAG mitgeteilt hat. Das sind weitere rund 1.000 Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Todesfälle gibt das BAG neu mit 484 an, 52 mehr als gestern. Nach dem Unfall mit einem Güterzug der BLS ist die Strecke zwischen Freiburg im Breisgau und Basel weiterhin unterbrochen. Wie lange die Strecke gesperrt bleibe, sei nicht klar, erklären die SBB. Am Abend ist ein Güterzug in ein abgestürztes Betonelement gefahren. Der Lokführer verstarb. Die Post hat Kontingente angekündigt für die 100 größten Paketauftraggeber. Ohne solche Kontingente sei die Paketzustellung nicht mehr zu bewältigen, so die Post. Der Paketversand hatte wegen der Ausbreitung des Coronavirus stark zugenommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.